Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 45. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts, den es seit Mai letzten Jahres nun schon gibt. Mein Name ist Marc Lipuna und ich freue mich, dass ich auch die heutige Folge nicht alleine bestreiten muss. Ebenso freue ich mich, dass es diesmal ein Thema ist, das in diesem Podcast, der sich ja auch mit Berliner Geschichte beschäftigt, bislang recht kurz gekommen ist. Es ist die Zeit des Zweiten Weltkriegs inklusive der ersten Nachkriegsjahre und ich begrüße heute sehr herzlich Robert von Lucius. Er war lange Zeit für die FAZ-Korrespondent in Afrika und Nordeuropa und in den letzten Jahren vor seinem Ruhestand bzw. in den letzten Jahren seiner regulären Arbeitsjahre war er dann in deutschen Landen als Berichterstatter unterwegs, unter anderem in Sachsen-Anhalt. Und hier, genauer in Halle an der Saale, sitzt auch sein, so könnte man sagen, Haus- und Hofverlag, der Mitteldeutsche Verlag. Und in diesem ist im Herbst letzten Jahres das Buch erschienen, über das ich mit Robert von Lucius ins Gespräch kommen möchte. Ja, ich freue mich, dass Sie jetzt da sind. Wir möchten über Ihr neues Buch reden, ein Buch, das Sie herausgegeben haben. Das heißt Keine Illusionen irgendwelcher Art und versammelt Briefe aus Berlin aus den Jahren 1943 bis 1948. Ich habe viele Fragen zu dem Buch und zu dieser Zeit und begrüße Sie jetzt erstmal. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit mir zu sprechen.
Danke, ich freue mich auch sehr über das Gespräch, über Ihre Initiative, über das Hiersein und auch, dass Sie, nachdem Sie am Anfang sagten Ruhestand, dann den Begriff reguläre Arbeitszeit, das ersetzen. Den Ruhestand hat ein Journalist eigentlich nie.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Sind Sie denn noch journalistisch tätig?
Wenig mehr Bücher schreibend, gelegentlich Zeitschriftenartikel. In der FAZ ist es üblich, wenn man draußen ist, dann nicht mehr zu schreiben, mit wenigen Ausnahmen. Aber für den FAZ.net-Blog schreibe ich so alle paar Tage, also ehrenamtlich natürlich, irgendetwas Kleines zu Afrika, damit Afrika und vor allem die west-ost-zentralafrikanischen Ecken nicht so unterbelichtet sind, wie sie es üblicherweise leider sind in der Presse und auch zum Corona-Thema.
Das heißt, Sie haben noch reguläre Kontakte dorthin und holen sich die Informationen sozusagen aus erster Hand?
Nicht aus der Zeitung, ja. Das ist überwiegend, also ein bisschen hört man von Einzelnen, aber das sind oft dann Webseiten, afrikanische Webseiten, Ghana Web oder Mo Ibrahim Foundation oder was immer, die wenig im Blick leider auch der Presse hierzulande sind und wo sehr viel und sehr ausgiebig berichtet wird und man dann ziemlich gut auch mitbekommt. Erforderlich ist natürlich, dass man das einordnen kann, dass man schon früher öfters da war und auch dort gelebt hat und das einordnen kann.
Wie kam es denn, wo wir schon so mittendrin sind, das interessiert mich jetzt auch wenn es noch gar nicht mit Berlin zu tun hat, wie kam es denn zum einen, dass Sie ausgerechnet nach Afrika gekommen sind und vor allem auch dann, warum sind Sie da dann wieder weg?
Die zweite Frage ist auch schwierig. Ich war seit Jugend auf mit Afrika verbunden, weil mein Vater im diplomatischen Dienst war und der war 7 Jahre lang erst Konsul, dann Generalkonsul in Kapstadt. Insofern habe ich die Schulzeit in Kapstadt und Windhoek teilweise verbracht und mich immer dafür interessiert. Dann begannen irgendwann so mein Bedürfnis, etwas zu schreiben, Zeitungen, Zeitschriften, immer abwechselnd journalistisch und wissenschaftlich. Und dann denkt man sich, was kann man, was die anderen nicht oder was weiß man? Und dann kam es über den ersten Artikel über Afrika und dann relativ viel im Laufe der Zeit, auch Buchbeiträge, Büchlein und so weiter. Und dann ergab sich per Zufall, halber Zufall, dass ich dann zur FAZ, als ich dort besuchte, aber ohne Hintergedanken, gefragt wurde, ob ich nicht mal schreiben wollte und aus dem gelegentlich schreiben wurde, dann Eintritt in die Redaktion. Bisher die einzige Bewerbung meines Lebens.
Ja, und herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ich fürchte, das ist in heutigen Zeiten völlig undenkbar, auch ohne Volontariat, ohne Praktikum und so weiter. Das waren andere Voraussetzungen. Und als ich dann dahin kam, war dann eigentlich schon klar, dass ich dann für die erstmal nach Afrika gehen würde. Aber irgendwann reicht es, nach 5, 6, 7 Jahren wird man als Journalist so ein bisschen gelangweilt, weil sich vieles wiederholt, man muss dieselben Fragen beantworten und so. Bei mir ist es dadurch etwas leichter geworden, dass ich dann in der Hälfte der Zeit, vorher hatte ich südliche Afrika, also 10 Länder, dann habe ich den Rest Afrikas außer Maghreb auch mit übernommen, dadurch neue Gebiete, neue Themen, obwohl ich da auch früher gereist bin. Und insofern war das wieder eine Erfrischungskur. Dann irgendwann aber hatte ich ein bisschen Bedürfnis wieder zurück nach Europa, nicht zwingend nach Deutschland zu Freundeskreisen, die ich auch in Südafrika stark hatte, aber zu Kultur, zum Wesen, auch Familie, die dann teils älter und bei der man ein bisschen in der Nähe sein wollte. So. Mhm.
Und dann sind Sie ja letztlich dann doch nach Deutschland zurück, wenn ich es richtig gelesen habe, 2006, und haben dann aus deutschen Landen noch berichtet, vor allem so aus Mitteldeutschland eben. Und auch das, wenn ich das überblicke, war dann so, haben Sie ja, also zum einen haben Sie ja dann ein Buch doch nochmal über Afrika gemacht, auch im Mitteldeutschen Verlag, weil da will ich eigentlich drauf hin, wie Sie zum Mitteldeutschen Verlag gekommen sind, weil alle anderen Themen, die dann in den Büchern, die Sie danach dort publiziert haben, sind ja durchaus naheliegend. Aber wie kam es denn dazu, dass Sie A, zum Mitteldeutschen Verlag kamen und B, dass dort dieses Buch über Afrika erschien?
Ich hatte neben Niedersachsen, ich hatte Sitz in Hannover und Bremen, eben Sachsen-Anhalt, als Berichtsgebiet und hatte mich besonders darüber gefreut, dass man drei so ganz unterschiedliche Bereiche und nicht nur ein großes Bundesland hat, über das man berichten und reinschauen und lernen kann. Und in Sachsen-Anhalt war eine der Orte, in denen man gerne war und viel war Wittenberg, weil da immer Treffen waren, Kultur sich ballte. Und da gab es einmal im Jahr ein Wittenberger Gespräch von der Staatskanzlei organisiert mit zu klugen Themen, mit vielen klugen Leuten. Und an einem Abend, als das alles zu früh endet, schon 10, 11 oder so, sind dann drei von uns dann weitergezogen in eine Kneipe mit Billard und Flower Power in Wittenberg. Und da war der Verleger Roman Pliske auch dabei und 3, 4, 5 Tage nach diesem Abend kam dann eine Mail von ihm. Er hatte dann ein bisschen gesehen, was ich geschrieben hatte. Dieses Buch muss kommen. Mhm. Und das war insofern auch absolut zur perfekten Zeit, weil ich da wieder mehr Zeit hatte als früher. Früher wäre das gar nicht gegangen. Zweitens andere Angebote, die es mal gab und Nachfragen betrafen, so Reiseführer oder das Tagespolitische. Damit hat man ständig zu tun gehabt. Wenn, dann sollte es etwas anders sein, etwas, was einen etwas herausfordert und Spaß macht. Und da hat er mir einigermaßen freie Hand gegeben und insofern ein starker kultureller Bezug auch in dem Buch.
Und dann, und jetzt kommen wir mal langsam doch auf Berlin, ist es so, dass ich gesehen habe, mit Ihnen kann man sich ganz hervorragend auch über Bier unterhalten, weil Sie haben einen, also das wäre ja noch mal eine eigene Podcast-Folge, vielleicht machen wir das auch dann mal noch demnächst, wenn man wieder überall Bier trinken darf und wenn wir noch überprüfen können, welche dieser Altberliner Kneipen es gibt. Ich hoffe, dass viele die Corona-Zeit jetzt auch überstanden haben. Also Sie haben auch im Mitteldeutschen Verlag ein Buch gemacht über Altberliner Kneipen, was ich einen ganz fabelhaften Zugang finde zu diesem Getränk. Und jetzt ganz neu im letzten Jahr ist ein Buch erschienen. Und dieses Buch fand ich von Anfang an so interessant und dachte, das wäre doch mal was ich auf jeden Fall lesen möchte, weil es ein Briefwechsel ist aus einer Zeit, 1943 bis 1948, über die man, wie ich finde, relativ wenig weiß, was so Alltagsgeschichte angeht. Man ist ein bisschen erschlagen, logischerweise in der Zeit von den gesellschafts- und weltpolitischen Ereignissen, von den militärischen, also sprich der Weltkrieg und die Nachkriegszeit und die Teilung Berlins dann letztlich auch ja schon in die Besatzungszonen. Aber was halt fehlt in so ist tatsächlich der Zugang zur Alltagsgeschichte in der Zeit. Und deshalb fand ich das eben so interessant. Und dieses Buch beinhaltet Briefe Ihrer Eltern. Wie kam es denn dazu, dass Sie das Buch oder die Briefe gerade jetzt publizieren?
Das gerade jetzt war eher Zufall, nämlich 5 Jahre nach dem Tod der Mutter, 20 Jahre nach dem Tod des Vaters, hatte meine Schwester im Elternhaus diese Briefe gefunden. Wir sind eine Familie von Sammlern, vor allem Papiersammeln und viele, viele Haufen überall. Und als sie diese zusammengeschnürten Briefe fand, war sie und dann auch ich elektrisiert, als ich anfing zu lesen, weil ich das nicht erwartet hat. Wir wussten nichts davon. Unsere Eltern haben uns auch nie in der Zeit davon erzählt, von der Existenz dieser Briefe. Dass die überhaupt erhalten sind, ist ja ein absolutes Wunder, weil meine Mutter sie zweimal auf der Flucht von Pommern nach Thüringen und dann nach Hessen immer mitgeschleppt hat, wenn sie ohnehin fast nichts mitnehmen konnte. Und zum Glück hatte mein Vater meistens, meine Mutter auch meistens getippt. Das ist also auch leichter zu lesen. Ich habe relativ viele andere Briefe aus Familienbesitz, auch in einem anderen Archiv sozusagen. Und da ist es doch sehr mühsam zu lesen, zumal die Briefe oft andere Briefe oft nicht so gehaltvoll sind. Und diese sind wirklich bewegend, finde ich, bin befangen natürlich. Und gleichzeitig leicht lesbar und leicht ordnbar. Und als nach wenigen Wochen, nachdem ich anfing zu lesen, dachte ich, das muss kommen. Und dann habe ich bei Roman Plisk, bei dem Verleger, ein sehr offenes Ohr gefunden.
Jetzt ist es ja so, dass sich Ehepaare Briefe schreiben, ist ja eh selten. Wie kam es denn, also ich weiß es natürlich, aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich nicht, dass wir jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte dieser Briefe auch eintauchen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass sich ein Ehepaar, sie waren ja zu dem Zeitpunkt noch sehr jung, muss man sagen, frisch verheiratet, als dieser Briefwechsel losging. Wie kam es denn dazu, dass sich das Ehepaar trennen musste?
Berlin im ab November etwa begann, 1943 begannen die Bombardierungen, die heftigen Bombardierungen. Vorher war das noch in überschaubarem Maße. Etwa 2 Monate vorher gab es eine Anordnung sowohl von der staatlichen Seite wie auch Flugblätter, die von den Alliierten heruntergelassen, aus Flugzeugen gelassen wurden, die sagten, Frauen und Kinder sollten die Stadt möglichst verlassen. Und insofern war jede Ehefrau, die oder jede Frau mit Kindern, die nicht absolut unentbehrlich war, wurde gebeten, fast angehalten, irgendwo aufs Land zu verwandten oder jedenfalls raus aus der Stadt zu gehen. Und das hatte sie dann auch getan, eben im Herbst 43, erst zu ihrer Schwester, dann zu ihrer Schwiegermutter.
Jetzt stelle ich eine Frage, weil die mich tatsächlich noch bewegt hat grundsätzlich. Jetzt ist es ja so, dass Ihre Familie jetzt nicht aus den einfachsten Verhältnissen kommt, würde ich mal sagen. Also war diese Verschickung von Frauen und Kindern, war das wirklich, richtete sich das an alle oder gab es da Abstufungen,
wissen Sie das? An alle. Und zwar automatisch, wer fuhr und Kinderlandverschickung in Anführungszeichen, wer das tat, es war eine starke Erwartung, wenn nicht ein Druck. Und es war sogar so, dass man, wenn man irgendwie hinfuhr oder sagte, dann war diese Anordnung gleichzeitig die Fahrkarte für die Eisenbahn.
Und dann haben Sie ja, also dann habe ich das so verstanden, Ihre Mutter ist ja mit Ihrer Schwester, das wird dann wahrscheinlich die Schwester sein, die auch die Briefe gefunden hat. Ja. Sie haben eine Schwester und noch einen Bruder, ne? So, Sie sind es, der Jüngste, das heißt, Sie kommen ja hier in den Briefen noch gar nicht vor, weil Nein. Sie kamen erst zur Welt, da waren die beiden dann schon wieder zusammen. Das war dann nach dem Krieg 1949, Sie sind Jahrgang 49, genau. Aber die Gudrun, glaube ich, eine Gudrun heißt Ihre Schwester, die,
Sie wird sich freuen.
Ich habe es tatsächlich schon vor einer ganzen Weile gelesen, aber so ein paar Namen sind mir ja dann doch hängen geblieben, logischerweise. Also Gudrun und ihre Mutter Dagmar, die sind zusammen. Erstmal nach Thüringen? So.
Erst nach Pommern, auf ein landwirtschaftliches Anwesen, in dem ihre Schwester und Schwester meiner Mutter und deren Mann lebten. Da war meine Schwester aber noch nicht geboren. Das war so 2 Monate etwa vor der Geburt.
Stimmt, sie ist nämlich hochschwanger weg, so war das, genau. Aber dann, die Geburt wurde ja auch in den Briefen nämlich gefeiert, in einem der ersten Briefe. Ja, das kann ich mir ja schon alles immer überhaupt gar nicht vorstellen. Aber wenn man jetzt nochmal so über Berlin nachdenkt, wie Sie haben schon gesagt, die ersten Bombardierungen gab es schon, aber die großen gingen ja dann erst los. Was hat denn Ihren Vater in Berlin gehalten?
Der Beruf. Er war Rechtsanwalt, Syndikus, also leitete die Rechtsabteilung von Wasax, einem Chemiekonzern. Und die Wirtschaft musste ja in irgendeiner Form weiterlaufen. Und die hatten ihr Büro ganz zentral in der Linkstraße, also direkt neben dem Potsdamer Platz jetzt. Er musste also dann von Neuwestend bis zur Linkstraße immer hin und her, wie auch immer in den Jahren, dann kommen. Und die mussten dann Verträge machen für unter Firmen, war er dann Geschäftsführer, also eine Mischung von Juristerei und Wirtschaft und praktischer Arbeit. Und 3 seiner Brüder waren im Krieg, sind auch alle drei, die 3, die im Krieg waren, alle 3 gefallen.
Und diese berufliche Ausrichtung, also diese Wichtigkeit, machte ihn quasi auch unabdingbar und deshalb war er in Berlin und nicht an der Front. Wie alt war Ihr Vater damals?
Ende 30.
Ja, genau. Wenn ich mir das jetzt so vorstellen muss, wie war das denn so in Berlin? Also alle Frauen und Kinder waren weg. Es gab ab und an gab es Fliegeralarm. Gleichzeitig ging aber das Leben irgendwie ja noch normal weiter. Mich hat eine Sache sehr beeindruckt, nämlich, dass Ihr Vater regelmäßig noch ins Theater ging und ins Konzert. Also, weil man sich ja immer denkt, gerade jetzt so in Corona-Zeiten, in der Krisenzeit machen Kunst und Kultur zuerst zu, war das ja da nicht so, sondern es blieb ja noch auf, war...
Das hat mich auch unglaublich erstaunt. Er war Zeit seines Lebens immer kulturinteressiert. Insofern ist er vielleicht dann auch Jurist. Er hat auch neben Jura noch Kunstgeschichte studiert und hatte Kunst gesammelt und war gut bekannt mit Künstlern. Also er war von Natur aus dafür sensibilisiert und wahrscheinlich auch der Grund, weshalb er dann in Großstädte ging, erst Breslau, dann später Berlin, weil ihn das eben mehr reizte, während sonst die Familie teilweise eher landwirtschaftlich orientiert war.
Es kommen ja dann auch so berühmte Namen vor, ne? Also wirklich Schauspielernamen, die man jetzt heute noch kennt. Viktor de Kowa ist einer, der mir da jetzt zum Beispiel einfällt, wo er eben auch wirklich so berichtet hat, was gelaufen ist und ja, wer mitgespielt hat. Also so kurze Theaterkritiken noch. Und was mir sprachlich so aufgefallen ist, und da würde mich nochmal interessieren, ob sich das auch deckt mit Ihrem Vater, wie Sie ihn dann später auch erlebt haben, dass er ja so einen leichten, also das, die ganzen Geschichten, die er beschreibt und über die Schrecknisse können wir gleich nochmal reden, aber dass er alles mit so einem, er hat so einen leichten Ton dabei zum Glück und er hat auch so einen gewissen Humor immer. Das hat mir so Spaß gemacht, dass man sich auch gut durch die Briefe lesen konnte, weil sie wirklich, wirklich unterhaltsam geschrieben waren. War Ihr Vater so ein humorvoller Mensch?
Ja, bis zum Ende. Also er ist 90 geworden. Und bis, ja, die letzten zwei Jahre waren ein bisschen schwieriger, aber bis Mitte, Ende der 80er noch einen ganz feinen, stillen Humor, den manche, wenn sie das nicht kannten, sich erst daran gewöhnen mussten, aber wunderbar zu fühlen. Insofern war er auch bei vielen Jüngeren sehr beliebt. Und die Beziehung zum Theater, Viktor de Kowa nannten sie, da wohnten auch einige in unmittelbarer Umgebung von der Schaumburgallee am Brixplatz oder einer Oldenburger Straße oder so. Die traf er dann auch gelegentlich nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der U-Bahn und hat dann auch witzig erzählt. Und beim Humor ist vielleicht eine der Sachen, die auch das etwas erklären oder die Leichtigkeit, dass er meine Mutter nicht beunruhigen wollte in der Zeit. Er hat zum Beispiel bei einem Bombenangriff auf seine Firma, wo, wenn man das später beschrieben sah, zwei Drittel des Hauses einstürzte und auch auf ihn ein bisschen, hat er gesagt, so eine ganz leichte Prellung. Wochen später schreibt er dann, dass er immer noch humpelt und anderes. Also er hat das bewusst alles weggeschoben, um sie nicht zu beunruhigen.
Na, man kriegt auch viel mit, gerade auch, weil ja viel, er erzählt ja auch viel aus der Wohnung und aus der Umgebung, dass eben wirklich ja die Nachbarhäuser mehr oder weniger, also Westend selber war so ein bisschen außen vor, aber tatsächlich um die nächste Ecke sind dann doch Häuser eingestürzt, sind Leute gestorben, die man dann auch kannte. Also dass diese Schrecknisse dieses Krieges, die jetzt in der Stadt selber stattfinden, natürlich auch so eine, ja, die gehörten so dann zum Alltagsgeschäft plötzlich dazu oder zum Alltag dazu. Und das hat dann eben, ja, das hat dann eben auch so einen Berichtcharakter und gleichzeitig, und das fand ich eben an diesen Briefen so aufregend auch, dass man so trotz alledem so mittendrin war. Also Sie haben recht, er hat einen jetzt nicht beunruhigt zum Glück, aber trotz alledem kriegte man ja so einen Eindruck davon und das ist etwas, was mir so ein bisschen in der Geschichtsschreibung logischerweise bisher fehlt, wie dieses Erleben ist, wenn man, wenn plötzlich Fliegeralarm ist, wenn man plötzlich zurück in seine Wohnung kommt und sieht, dass die Scheiben alle eingedrückt waren von den Druckwellen der Bomben und er dann erstmal stundenlang die Wohnung wieder halbwegs in Ordnung bringen musste, dass man aber dann trotzdem noch einen Glaser bestellen konnte, der dann die Scheiben wieder einsetzte, dass Erbstücke dann doch kaputt gegangen sind.
Auch da zeigte sich sein Humor etwa, als er sagte, heute sei er nach Hause gekommen und hätte nicht mühsam die Haustür aufschließen müssen, weil sie flach gelegen hätte und die nächste auch. Und hat das also in einer Leichtigkeit genommen, die ganz sicher nicht seinem realen Leben entsprach, denn er war natürlich unter Hunger, unter Nahrungsmangel, unter Arbeit, unter Zeitmangel extrem belastet. Und andere sagten, auch er habe in der Zeit halt, und Bilder belegen das, ziemlich mager und entkräftet ausgesehen. Aber irgendwie hat er in seiner Gesinnung, in seiner Art durchgehalten und das weggeschoben.
Jetzt hatten Sie es gerade schon gesagt, das wäre auch nochmal ein Punkt, der mich interessieren würde. Die Nahrungsversorgung in Berlin, das war ja extrem schwierig und gleichzeitig besteht ja ein Großteil der Briefe auch wirklich aus den Informationen, wer was wann gegessen hat und wer was wem wann hat schicken können und geschickt hat. Können Sie da noch mal so einen Einblick geben, wie die Situation da grundsätzlich war mit den Lebensmittelmarken und den Zuteilungen und Rationierungen?
Also Rationierung war unglaublich bürokratisch, nicht nur für Nahrungsmittel, sondern auch für Textil, für Fahrten, für jede Kleinigkeit im Leben brauchte man einen Bezugsschein oder Rationierungsschein oder Zulassung. Das kam zusätzlich zu den übrigen Erschwernissen, die man damals hatte und zu der Stimmung. Er hat neben den Scheinen eben relativ Glück gehabt im Verhältnis zu anderen, weil sie einen kleinen Fleck hatten neben dem Haus, in dem sie anbauen konnten. Dann haben die beiden Mütter immer mal etwas geschickt, vor allem die Mutter meiner Mutter auch, hat dann mal Zwiebeln, mal dies, mal das geschickt. Und das taucht sehr stark auf in den Briefen. In den realen war es noch etwas mehr. Ich habe etwas gesichtet, damit es sich nicht zu massiert oder darauf konzentriert und das Organisatorische manches dann rausgenommen. Aber das gibt einen guten Querschnitt in alles Wichtige da. Dann war auch also durch die Sendung von eben Zwiebeln oder was immer, das haben sich ja auch dann die Mütter, die dann in Hessen waren oder in Thüringen, auch abgespart. Und dazu gab's die Mutter meines Vaters, die hatten eigentlich Landwirtschaft, aber das war eine solche Kontrolle, dass sie nicht verfügen konnten über das, was dort angepflanzt wurde.
Mich hat's halt immer gewundert, dass die meisten Pakete ja dann doch überhaupt angekommen sind, weil ich denke, in der Not wird doch wahrscheinlich sich jeder selbst der Nächste gewesen sein, aber da war die Post dann zuverlässig, das hat mich schon auch beeindruckt. Wie hat denn Ihr Vater das Kriegsende erlebt?
Das Kriegsende selber ist in den Briefen leider wenig enthalten, weil in den letzten Tagen gab es dann keine Post mehr. Insofern gibt es einige Monate Pause bei den Briefen. Die beginnen wieder im November 45 und Oktober 45 und der letzte Brief war der Mutter vom April 45. Der letzte Brief des Vaters war am Ende März und danach gab's nicht nur kein Gas, kein Auto, kein Strom, kein irgendwas, sondern auch keine Postversorgung, auch keine Zeitungen, also man konnte gar nicht rauskommen, kein Telefon. Zeitweise wussten dann auch seine Frau und seine Mutter und andere in der Familie gar nicht, ob er überlebt hat, wie er überlebt hat, weil die Kommunikation einfach völlig zerstört war. Aber er hat bis zum Ende wohl gearbeitet, auch in der Firma. Am Ende hat er dann, statt Verträge zu kontrollieren oder aufzusetzen, hat er dann Schutt auch in Nachtschichten weggearbeitet oder wurde dann auch dienstverpflichtet für irgendwelche Nachtbrandschutzdinge und hat dann auch in der Umgebung dann geholfen. Also es war ein Nebeneinander von der normalen juristischen, wirtschaftlichen Arbeit, von Aufräumarbeiten und von Bemühungen, das tägliche Leben und Überleben zu sichern. Wobei die Briefe konnte er teilweise nur an späten Abenden, weil er sonst arbeiten müssen, völlig übermüdet dann auch schreiben.
Na, auch das erstaunlich finde ich, dass man gerade unter diesem Druck sich dann noch die Zeit nimmt. Die Familie zu informieren ist das eine, aber Das hat mit Aufwand zu tun, ist mit Aufwand verbunden. Und umso wichtiger und schöner natürlich, dass diese Briefe erhalten sind. Sie haben ja schon gesagt, die Briefe haben kleine Odysseen auch hinter sich. Ihre Familie konnte ja dann zum einen auch gar nicht dort bleiben, wo sie das Kriegsende erlebt haben, weil das russische Besatzungszone war, sowjetische Besatzungszone war und dadurch natürlich dann viel ja auch enteignet wurde. Können Sie da noch mal kurz beschreiben, wie es da weiterging?
Die Familie war nördlich von Erfurt in mehreren landwirtschaftlichen Anwesen. So. Da ist meine Mutter dann schon etwas früher dann, also nicht erst direkt zum Kriegsende, dann nach Schönstadt zu anderen Verwandten bei Marburg gefahren in einem Treck. Aber die Großmutter blieb dort und bis zuletzt und wollte ausharren und wurde dann aus ihrem Anwesen dann innerhalb von 24 Stunden zwangsverwiesen und ohne irgendwie etwas mitnehmen zu können. Mhm. Also die hat versucht durchzuhalten, aber es ging nicht und dann ist sie dann auch geflohen.
Und wie sind ihre Eltern dann wieder zusammengekommen?
46, 47, also es gab dann zwischendurch aber ganz selten Besuche meiner Mutter in Berlin. Umgekehrt war es schwierig, auch weil mein Vater fürchtete, wenn er fährt und sie besucht, dass dann seine Wohnung in den paar Tagen, in denen er weg ist, verloren geht durch Besetzungen, durch Beschlagnahme oder was immer. Und dann 47 ist sie dann abenteuerlich mehrere Tage lang aus Hessen dann über Fulda und ist die Fahrt auch genau beschrieben, hat ein Schutz- und Trutzbündnis mit zwei anderen jüngeren Frauen gemacht, die dieselbe Strecke fuhren, auch weil es dann einige Überfälle oder auch Morde gab auf dem Wege. Und die Fahrt zurück war auch schwierig, aber irgendwie wurde sie erleichtert durch die vorhin erwähnte Schwester Gudrun, die ein Strahlekind war und irgendwie die Leute, die Grenzbeamten, Zollbeamten dann abgelenkt hat durch ihr Lächeln und andere auch schwach werden ließ.
Mhm. Und letztlich kam sie dann, also die Briefe enden 48, was daraus schließen lässt, dass dann die Familienzusammenführung letztlich dann wieder geglückt ist. Wie ging es denn dann, wo und wie ging es denn ab 1948 weiter?
Also das Wichtigste war natürlich 1949 meine Geburt.
Ja, das verstehe ich. Aber
genau. Also mein Vater ist, nehmen Sie mich hoffentlich so ernst alles wie mein Vater, also ja und nein. Er ist nach dem Krieg, er wollte eigentlich gar nicht in die Wirtschaft, sondern wollte Rechtsanwalt werden. Aber das konnte er nicht, weil Voraussetzung für Rechtsanwalt, fast sichere Voraussetzung für Rechtsanwalt war Parteimitgliedschaft und die wollte er nicht haben und hat er auch durchgehalten. Und insofern ist er dann in die Wirtschaft gegangen und hat dann 1945 als einer der ersten Rechtsanwälte in Berlin von den Alliierten eine Zulassung als Anwalt bekommen, hat dann gleichzeitig auch noch weitergemacht bei der WASAG als Berater und zeitweise sogar dann drei Aufgaben. Das zeigt etwas die schwierige Lage damals, besonders bei Juristen. Die Juristen waren entweder getötet oder infiziert durch Nazi-Mitgliedschaft. Und so wurde er dann zeitweise auch noch zwangsverpflichtet, das wollte er gar nicht, als Richter, Vormundschaftsrichter. Er war also parallel einige Monate lang Richter, Rechtsanwalt und Firmenberater. Und dann ist er dann 1952 dann, wo man langsam wieder anfing, etwas stabiler leben zu können, vom Auswärtigen Amt geholt worden durch einen Freund, weil es damals halt nicht so viele gab, die unbelastet in ein schwieriges Land wie Norwegen, also nicht schwierig, sondern ein wunderbares Land, aber ein Land, das mit Deutschland eine schwierige Vergangenheit hatte. Und die hätten Deutsche nicht besonders gerne gesehen, die eine belastete Vergangenheit hatten. Und da das zum Glück bei meinem Vater nicht so war, ist er dann dahin gegangen an die Gesandtschaft.
Und später dann, wenn ich es richtig verstanden habe, ja nach Afrika.
Ja, dazwischen noch Bonn, dann für Auslandsschulen zuständig und dann politische Länderreferate. Und so.
Wenn Sie jetzt so mit dem Blick des Sohnes nochmal auf Ihre Eltern zurückblicken, was glauben Sie, was diese Zeit, die in dem Brief beschrieben ist, wie stark hat die Ihre Eltern geprägt?
wahrscheinlich in manchen Dingen, die uns gar nicht so bewusst waren zu der Zeit. Das ging bis dahin, dass mein Vater zum Beispiel dann, ich würde nicht sagen manisch, aber doch Lichtschalter, wenn man nicht im Hause war, hat man ausgeschaltet. Mhm. Und sehr sparsam, auch dann, als er langsam wieder anfing, etwas solider zu werden. Also ich noch als Student, am Anfang konnten wir kein Fahrrad leisten. Inzwischen kann ich's. Und das war damals irgendwie eine Auswirkung wahrscheinlich der Zeit, ob es Schreckmomente gab, die geblieben sind, kann ich schwer beurteilen. Aber ich vermute schon, dass er auch gesundheitlich, also dass das irgendwie Folgen gehabt hat, die wahrscheinlich stärker waren, als wir damals realisiert hatten. Und Traumata, das ist, da wir das nicht wussten und wir auch teils dann getrennt wurden, also eher im Ausland, wir dann in Deutschland studierten und so weiter. Und als man dann in die Zeit kam, wo man fragte, dann irgendwann es nicht genügend getan hat. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er nicht wirklich viel darüber erzählen wollte. Das hört man ja aus der älteren Generation immer wieder, dass die einfach die Zeit verdrängt haben. Auch die, die an der Front waren oder in Gefangenschaft oder in Lagern oder wie, dass sie einfach nicht erzählen wollten.
Umso wichtiger, dass es diese Briefe gibt, die zumindest so einen gewissen Einblick geben in die Zeit. Was ich auch sehr schön finde an dem Buch, was Sie ja eben herausgegeben haben, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben vorsichtig auch gestrichen und sortiert, damit es nicht zu viele Wiederholungen gibt, damit es nicht damit der Einblick in das Leben mehr im Mittelpunkt steht als das Organisatorische, was sicherlich auch dazugehörte. Nichtsdestotrotz war es ja auch drin. Was ich wirklich sehr, sehr schön finde, sind die Anmerkungen, die Sie auch immer noch machen, weil dadurch leiten Sie, das wollte ich nur noch mal als Werbung auch für das Buch machen, leiten Sie natürlich auch noch mal ganz wunderbar in die Zeit hinein und machen das aber auch eben auf eine sehr verständliche Art und Weise, wo es immer noch mal so Anmerkungen und Erklärungen nach jedem Brief eigentlich gibt, die dann helfen, das noch mal ein bisschen besser einzuordnen. Zudem gibt es noch zeitgenössische Fotografien, nicht unbedingt immer aus der Familie, aber zumindest welche, die noch mal zeigen, wie es damals so war, wo die Schäden waren, wie Formulare aussahen und so weiter und so fort.
Bei den, wenn ich sagen darf, bei den Erläuterungen ist es so, vieles war, ist unserer Generation sehr leicht gemacht worden, jetzt durch Internet. Bei den Theater-Schauspielernamen stand so gut wie jeder im Netz und manchmal war dann falsche Schreibweise, aber man konnte dann leicht finden und zuordnen. In anderen Dingen war es etwas schwieriger. Mein Vater hat ziemlich vorsichtig formuliert, weniger politisch, sondern vorsichtig, wo es Zerstörungen gab. Er ist dann öfters durch die Stadt gewandert, hat gesagt, hier, das ist zerstört, das und hier als eins ist stehen geblieben. Und dann hat er an einer Stelle dann geschrieben, ziemlich am Anfang, von dem Ort, wo die Mühlendals wohnen, bis zu dem Ort, wo das Postamt die Nummer hat, die auch unsere U-Bahn-Station hat. Und diesen Mühlendal zu finden, war dann relativ einfach, aber überraschend. Da habe ich dann gesucht und gesehen, in München gab es einen Professor und einen auch in Niedersachsen. Und den Münchner Anwalt habe ich geschrieben und sagt, ja, das war mein Vater und das war Langwitz-Ecke so und so und so und so. Und wir haben uns dann getroffen auch. Die beiden Brüder waren dann mit Ehefrauen bei mir und da habe ich den dann zum Beispiel auch, der Vater war dann auch damals in der Wasa, konnte den dann die Geschichte der Firma zeigen, die mein Vater auch geschrieben hatte. Und so gab es immer wieder auch im Nachhinein viele überraschende Kontakte und Berührungen, auch nach einem Artikel, den ein lieber Kollege über das Buch in der FAZ geschrieben hat, ganz überraschend, sind dann plötzlich mehrere Briefe gekommen von Menschen, mit denen ich vor 30, 40 Jahren zu tun hatte. Unter anderem aber eben auch einer, der eben in dem gleichen Haus wohnte wie wir in der Schaumburgallee und dann Anekdoten über meine Schwester, über meinen Bruder und über mich dann uns berichtete.
Das heißt, Sie haben dann nach dem Krieg, also die Wohnung wurde dann wieder instand gesetzt, logischerweise, irgendwann ist ja alles, also das Haus an sich war ja, glaube ich, unbeschädigt, ne, in dem Ihre Eltern gewohnt haben oder so. Sie sind also nach Berlin allesamt zurück und auch in der Wohnung dann haben Sie erstmal weiter gewohnt.
Ja, bis 1952.
Bis es dann eben in den diplomatischen Dienst ging.
Ja.
Ja, jetzt haben Sie es schon kurz angedeutet, das wäre so noch meine abschließende Frage. Wie waren denn die Reaktionen an sich auf das Buch?
Also ich bin ziemlich glücklich, natürlich auch gerade in dem Berliner Stadtmagazin Main, eine wunderbare Buchhinweis, der sehr schön ist, den ich gerade erst gesehen habe, auch in Zeitungen, vor allem auch in Fachzeitschriften oder Medien, die auch irgendwie mit dem Leben meines Vaters zu tun hatten oder mit meinem, gab es teilweise ziemlich schöne Reaktionen und entsprechend auch, glaube ich, Auflagen. Ich halte schon für denkbar, dass es ziemlich bald sehr bald einen Nachdruck geben könnte, was den Autor natürlich freut. Mhm. Und eine Formulierung, die mich besonders freute, war eines Historikers, offenbar ein Schwergewicht als Historiker Schütte, in der Freitag, so eine liberale Wochenzeitung, der hat das ein eindrucksvolles Zeitdokument genannt. Und das von einem Anerkannten, das tut gut.
Ja. Und das würde ich aber auch tatsächlich unterstreichen, weil schon gesagt, man hat viele Filme aus der Zeit oder die in der Zeit spielen, sagen wir mal eher so, wo man natürlich vermittelt bekommt, wie schlimm es damals gewesen ist, wie dramatisch auch, immer ab in den Luftschutzbunker oder in den Keller, dann wieder rauf. Aber man denkt halt dann doch immer, das ist halt Film. Und jetzt liest man es halt und man weiß, es ist auch nicht irgendein Roman, sondern es ist tatsächlich sind eben Zeitdokumente, wie Sie es ganz richtig gesagt haben. Und tatsächlich ist ja die Frage, wie viel es davon eigentlich gibt, weil wenn man sich so in dokumentarische Texte aus der Zeit halt sucht, so Lebensberichte, Tagebuchaufzeichnungen, dann ist das ja doch verhältnismäßig überschaubar, was über diesen Zeitraum publiziert wurde. Vielleicht, weil es einfach gar nicht mehr gibt, vielleicht, weil viel auch im Krieg oder nach dem Krieg verloren gegangen ist. Umso wichtiger, glaube ich, ist es tatsächlich, dass man diese Briefe jetzt halt hat und dass die jetzt der Öffentlichkeit verfügbar sind. Von daher, danke.
Ja, dass diese Reaktionen, also es hat mich auch unglaublich erstaunt, wie wenig es zum Alltagsleben gibt. Ich bin Mitglied Berliner Geschichtsverein und dort auch ab und zu in der Bücherei und hatte auch natürlich bei der Suche hier zu dem Buch auch herumgestöbert und es gab nichts, keinen einzigen vergleichbaren Briefwechsel aus der Zeit. Es gibt hier und da Tagebücher, aber die waren meistens nach dem System eben der bekannte Philosoph trifft die bekannte Schauspielerin oder so und das war dann so eine Elitenbeschreibung und nicht wie man überlebte, wie man eben in der Pause, wie Sie gerade sagten, im Konzert zwischen zweiten und dritten Satz oder davor in den Keller ging und dann weitermachte. Oder wie man aß, wie man sich bewegte. Ich hätte gerne auch mehr gelesen. Das fehlt mir auch etwas in den Briefen und auch in den anderen. Wie hat man sich zwischen Westend und Potsdamer Platz bewegt damals, wenn die U-Bahn, S-Bahn teilweise gar nicht fuhren? Ist man da mit Fahrrad zu Fuß gegangen, gelaufen, mit Fahranhalter? Also aus der Zeit, trotz auch dieses wunderbaren Buches von jener Wolfszeit, fehlt mir viel in der Literatur. Und ich hoffe, dass das eine Anregung ist, dass auch andere so etwas finden. Es gibt Briefe Feldpostbriefe von der Front, es gibt Briefe aus dem Widerstand. Aber Briefe aus dem wirklich täglichen Überleben der Hauptstadt kenne ich nichts anderes.
Nee, ist mir auch nicht bekannt. Und das ist ja ich glaube, Sie nennen es auch Reichstrümmerfeld, ne? Die Zeit.
Ich habe es übernommen, das ist nicht meine
Erfindung. Daher dieser Begriff. Ja, aus dieser dunklen Zeit und dann vor allem auch dieser Nachkriegszeit, die ist ja tatsächlich dokumentarisch wenig erschlossen, zumindest eben in dem, was mir auch selber so gefällt, in diesem alltagshistorischen, dass man eben mehr über das Leben der Leute in der Zeit erfährt und vor allem gerade auch aus Berlin. Und das steckt natürlich auch in diesen Briefen drin, dass es immer Ortsbezeichnungen gab, dass man so selber so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt, wo bewegte sich ihr Vater, was passierte denn und ja, und dann weiß man ja auch, wie wenig davon heutzutage noch übrig ist, ne? Weil doch eben einfach in den Wochen danach dann einiges dann eben doch auch nochmal in Schutt und Asche gelegt wurde. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich fand das sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und ja, bin gespannt auf Ihr nächstes Buchprojekt. Und ich würde sagen, das mit den Bieren, das sollten wir unbedingt noch nachholen bei Gelegenheit. Vielleicht, wenn tatsächlich die Biergärten und die Kneipen wieder aufmachen, dann unterhalten wir uns nochmal über das andere Buch.
Sehr gerne.
Ja, herzlichen
Hat
Dank.
Sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Wunderbar. Vielen Dank.
Jetzt haben wir viel über die Briefe gesprochen, die sich Reinhard von Lucius und seine Frau Dagmar zwischen 1943 und 1948 geschrieben haben. Ich freue mich sehr, von Robert von Lucius die Erlaubnis bekommen zu haben, einige der Briefe zum Abschluss noch zu Gehör bringen zu können. Mein Dank geht an dieser Stelle an Jenny Kittmann und Michael F. Störzer, die sich der Dokumente angenommen haben.
29. August 1943. Nun muss ich dir noch, nachdem man etwas Abstand gewonnen hat und sich ein Bild machen kann, über die Auswirkungen des letzten Angriffes berichten. Es sind im Wesentlichen dieselben Stadtteile, nur vollständiger, betroffen wie das letzte Mal. Das Gebiet zieht sich etwa von Mühlendals Gegend bis zu dem Bahnhof, dessen Namen dem unseres zuständigen Postamtes entspricht. Der arme Mühlendal ist, kurz nachdem er von dem Besuch bei mir zurückkam, durch mehrere Keller flüchtend dem Feuer entkommen, das seine Wohnung zugleich mit dem ganzen Stadtteil vernichtete. In das gegenüberliegende Altersheim sind neben Brandbomben zwei Minenbomben und eine Sprengbombe gefallen. In der Wohnung waren alle Fenster, Türen und so weiter rausgerissen. Die Wand zwischen Schlafzimmer und Bad war völlig eingedrückt und ins Badezimmer geflogen. Wie ich das sah, war ich wirklich tief traurig. In dem Luftschutzkeller in dem Altersheim, in dem ich ja oft gesessen habe, waren 8 Tote und 20 Schwerverletzte. Der nette Ministerialrat D., der über mir wohnte, war mit seiner Frau, die einen Sohn im Felde verloren hat, unten im Gang vor der Wohnung des Portiers. Er hat so schwere Verletzungen erlitten, dass er inzwischen gestorben ist. Seine Frau ist auch schwer verwundet. In dem Garten vor der Wohnung sind die ganzen Bäume in halber Höhe abgerissen, so dass von dem schönen Baumbestand nur noch die zersplitterten Stümpfe stehen. So, nun habe ich dir genug Schauriges berichtet. Ich habe die Tage ausgenutzt und bin öfters im Theater gewesen. Kleines Haus, die beiden Klingsberg, Schiller-Theater, Sünder und Heiliger mit Quadflieg, Bertha Drews, Süßengut und so weiter. Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, Der Parasit mit A. Wäscher, W. Frank und so weiter. Sämtliche Aufführungen waren ausgezeichnet. Die letzte vielleicht die beste. Ich danke dir vielmals für das Paket, das gut ankam und dessen Inhalt mich entzückte. Das Sonntagsfrühstück wurde dadurch angenehm bereichert. Die Plätzchen schmecken besonders gut. Mein Junggesellenleben hat sich bisher verhältnismäßig reibungslos abgewickelt und die Wohnung ist bisher in gutem Zustand. Da sich ältere Damen der Luftschutzgemeinschaft darüber beklagt hatten, dass aus unserem Keller modrige Luft käme und den Luftschutzkelleraufenthalt unangenehm mache, habe ich auch den Keller einer Revision unterzogen und einige Kohlköpfe, die auf den Möhren thronten und sich bei der geringsten Berührung in Matschwasser verwandelten, entfernt. Bei den Kartoffeln war ziemlich alles in Ordnung. Ich hoffe, dass die Klagen nunmehr aufhören werden. Von den Einmachgläsern, die ich in regelmäßigen Abständen überprüfe, sind ein Stachelbeer- und ein Apfelmusglas aufgegangen. Sie schmeckten vortrefflich. Ein Erbsenglas, Ernte 43, sieht verdächtig aus. Schaumbildung und leichter Schimmel. Merkwürdig ist auch die Schimmelbildung auf einer ganzen Menge Marmelade- bzw. Geleegläsern. Hoffentlich ist das nicht beunruhigend. 31. Januar 1944. Einen Tag nach der zweijährigen Wiederkehr unserer Verlobung. Mir wurde wieder einmal bewusst, dass sich die Zeiten doch seit dem denkwürdigen Tag vor 2 Jahren gewaltig verändert haben und das Jubiläum nicht so gemütlich verlief wie im vorigen Jahr, wo uns das feindliche Flugzeug nicht lange bei dem echten Mokka und so weiter störte. Andererseits sage ich mir immer, Wir werden uns wieder derartige wirklich harmonische Stunden im eigenen Heim schaffen. Was in unseren Kräften steht, tun wir zur Verteidigung unseres Hauses. Am Freitag waren die Scheiben in der Küche wieder hin. Am Sonntag lag die Pappe, die ich etwa eine Stunde vor Beginn des Alarms wieder angekloppt hatte, draußen. Hier waren gestern unter anderem eine Menge Stabbrandbomben gefallen. Vor dem Haus lagen 6. Auf der Strecke zwischen U-Bahn und Haus in der Oldenburgallee 20 bis 30, die man beim Run auf das Haus umlaufen musste. Im Hause war eine Stabbrandbombe in die Wohnung Boje durchgeschlagen. Da wir rechtzeitig da waren, konnte der Brand in etwa einer Stunde gelöscht werden. Ich habe dann bis morgens in der Oldenburgallee gelöscht. Von unseren 5 Bürohäusern sind in der letzten Nacht 3 völlig ausgebrannt. Das Hauptgebäude steht noch, ist aber auch ziemlich mitgenommen. Mein Zimmer, das wir wie auch die anderen Räume am ganzen Sonnabendvormittag von Glas und Kalkstaub säuberten, bot heute einen trostlosen Eindruck, da inzwischen Teile der Decke und Wände heruntergekommen waren und dazwischen Wasser von dem Löschen von der Decke herabträufelte. Den Rauch von dem brennenden, gegenüberliegenden Hause unserer Gesellschaft trieb der heftige Durchzug durch die Räume. In einigen Tagen werden wir aber wieder alles einigermaßen in Gang haben. Der vorgesehene Theaterbesuch Philine fiel leider wegen Tagesalarms aus. Man wird sich wohl jetzt darauf einrichten müssen, bis auf Weiteres auf diese Entspannungen und Ablenkungen zu verzichten. Die Staatsoper am Königsplatz ist, wie ich heute Morgen von einem Lastauto, das mich ein Stück Wegs mitnahm, sah, leider ganz ausgebrannt. Wenn das hinsichtlich der Büros so weitergeht, wird ja unter Umständen die Frage der Umsiedlung sehr plötzlich akut. Mir wäre das, im Gegensatz zu meiner früheren Ansicht, nicht angenehm, da man ja immer wieder sieht, dass man doch im schlimmsten Falle meistens immer noch etwas retten kann, wenn man da ist.
8. Februar 1944. Wie lieb du in deinem Brief an unsere unendlich schönen Stunden in unserem kleinen Heim dachtest, und sie werden wiederkommen. Wir würden sie aber uns überall schön machen. Das Wichtigste ist doch die Harmonie in uns selber. Hat man sie nicht, hilft nicht das schönste Heim darüber hinweg. Und ich glaube wirklich, wir besitzen die Gabe, die Schönheit jeder Stunde aufs Tiefste auszukosten. Wenn ich zurückdenke, gibt es so unendlich viele schöne Stunden.
18. Februar 1944. Für mich persönlich war die Nacht ebenfalls bewegt, aber im Endeffekt sehr glücklich verlaufen. Ich hatte, wie ich dir erzählte, im Betrieb Luftschutzdienst. Wir hatten dort einen Volltreffer einer schwersten Bombe, sodass der ganze Gebäudeteil parallel zur Bahn in einer Länge von 30 bis 40 Metern trotz seiner wirklich außerordentlich stabilen Bauart völlig zusammenbrach und den normalen Luftschutzkeller restlos eindrückte. Wir saßen in dem anderen Flügel verteilt. Auf 2 Leute neben mir und mich flog die Seitenwand des Raumes, ohne dass wir wesentliche Schäden hatten. Der Betrieb selbst ist natürlich hierdurch gestört, läuft aber im engeren Rahmen weiter. Telefonisch bin ich dort zurzeit nicht zu erreichen, da die Telefonzentrale mit vernichtet wurde. Wesentliche Teile der Hauptverwaltung werden nach auswärts ziehen. Der Vorstand und einige sonstige Prominente, zu denen ich in diesem Fall gerechnet zu werden, das unter Umständen zweifelhafte Vergnügen habe, bleiben in Berlin. Im Hinblick auf unsere Wohnung bin ich über diese Entscheidung aber doch wieder zufrieden. Nach der aufregenden Nacht hatte ich mich, zumal ich ziemlich durchfroren war, die gesamte Heizung war natürlich sofort außer Betrieb und Verkehrsmöglichkeiten normaler Art, wie meistens nach solchen Angriffen, überhaupt nicht bestanden, auf ein ermunterndes Frühstück in der Wohnung gefreut. Der Anfang gestaltete sich einfach, weil ich den Schlüssel zur Wohnungstür überhaupt nicht zücken brauchte. Sie lag im Flur, die Wohnzimmertür auf dem runden Tisch, auf dem ich frühstücken wollte. Der durch die offene Tür hereingewehte Schnee verhinderte eine zu starke Staubbildung des überall verstreuten Kalks. Jetzt, nach 2 Tagen, sieht die Wohnung aber wieder so aus, dass man wieder Gäste empfangen könnte. Der Sachschaden an eigenen Sachen ist auch verhältnismäßig erstaunlich gering. An deinem Kleiderschrank ist der Spiegel entzweigegangen, da er den Sturz des aus dem Schrank geschleuderten Schrankflügels, in dem er saß, nicht vertragen hat. Nun musst du dich in Zukunft im Spiegel an meinem Schrank bewundern. Ich habe Fräulein Lehmann neulich tief erschüttert, indem ich an dem Nachmittag nach dem Angriff in das Deutsche Theater humpelte. Ich habe eine nicht nennenswerte leichte Beinblessur. Sie meinte, ich sei ja unverwüstlich. Ich sah dort das Schauspiel »Die letzte Festung«, von dessen kürzlicher Erstaufführung du wohl gelesen hast. Das Drama behandelt die Verteidigung Kohlbergs durch Gneisenau, Nettelbeck. Von Bertrams, mit denen ich gestern Abend in meinen Räumen, die immerhin nahezu 5 Grad Wärme haben, während B nur 3,5 erreichen, ein von B gebrachtes Putenragout verspeiste, erhielt ich leihweise einen Volksempfänger. Leider fällt das nächste philharmonische Konzert aus. Hoffentlich werden die anderen aber trotz der Schwierigkeiten stattfinden.
24. Februar 1944. Was hast du nur inzwischen alles durchgemacht? Ich zittere noch in Gedanken, wenn ich an die schweren Bomben denke. Welches große Glück hat dich bewahrt? Tut das Bein sehr weh? Mich zieht's mit allen Fasern nach Berlin, aber dann wäre niemand da, um das Baby zu betreuen. Zudem bin ich noch in ambulanter Behandlung. Aber bald, von Ballhausen aus, wird's ja besser. Ist es eine Beinquetschung? Da du gewöhnlich alles, was dich betrifft, bagatellisierst, um andere nicht zu beunruhigen, muss man doch befürchten, dass es etwas schlimmer ist. Papi ist Dienstag gekommen. Er war nach dem Angriff von seinem Hotel losgegangen und fand sein Zimmer schon brennend vor. Mit größter Mühe hat er in den anderen Zimmern noch etwas gerettet und das Feuer schließlich gelöscht. Die anderen Hausbewohner jammerten nur und halfen nicht.
5. Oktober 1944. Dass es mir noch gut geht, obwohl wir hier in den ungeheizten Räumen frieren. Ich habe mich hinsichtlich der Erkältung aber bisher wacker gehalten, während meine Leute mit verschnupften Gesichtern und eingewickelten Hälsen herumsitzen. Nach dem hiesigen Wahlspruch soll eben kein Berliner hungern, ohne zu frieren. Die heute angekündigte baldige Lockerung der Heizsperre ist wohl auf die Erkenntnis zurückzuführen, dass es der Totalität nicht dienlich ist, wenn die Masse angeknackst ist und daher keine oder nur schlechte Arbeit leistet. Andererseits ist die Kohlennachschubfrage, genauso wie zurzeit für die Kartoffeln, ein nicht leicht zu nehmendes Problem. Die Luftruhe, die alle zum Aufatmen brachte, scheint auch zu Ende zu gehen, obwohl die schlimmen Nächte erst später einsetzen werden. Die Kleiderkarte werde ich ja lieber persönlich mitbringen, da ja Berichte über die Eisenbahnüberfälle durch Tiefflieger auf der Strecke, die uns verbindet, nicht angenehm klingen und ich ein derartiges Dokument nicht der Post anvertrauen möchte.
9. Februar 1945. Wir sorgen uns alle so um dich. Wie furchtbar muss der Terrorangriff für dich gewesen sein. Nach allen Nachrichten muss er ja gerade das Zentrum getroffen haben. Reichskanzlei, Luftfahrtministerium, Propagandaministerium. Diese Nachricht brachte ein aus Berlin kommender Mann in die Deutsche Bank in Erfurt. Sonst ist jetzt, eine Woche nach dem Angriff, noch nicht eine Nachricht aus Berlin herausgedrungen. Kein Telefon, wie oft haben wir versucht, dich zu erreichen. Kein Brief, keine Zeitung. Berlin schweigt. Wie schwer muss Berlin getroffen sein, dass jetzt noch nicht die Post funktioniert. Jemand kam auch mit der Nachricht, dass der Potsdamer Bahnhof getroffen ist. Eine Nachricht, die mein Blut wirklich zum Erstarren brachte. Was musst du wieder durchgemacht haben? Es muss ja entsetzlich gewesen sein. Du tust mir so bitter leid. Wärst du doch nur nicht so bequem nach Berlin gekommen. Aber wie konnte man das vorher wissen? Ich bin so froh, dass du einen gewissen Essvorrat hast. Es scheint, als ob das große Hungern jetzt anfängt.
Das war sie, die 45. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts, mit dem ich dieses Mal eine kleine Zeitreise gut 75 Jahre zurück unternommen habe. Informationen zu dem von Robert von Lucius herausgegebenen Buch findet ihr in den Shownotes. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Marc Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.